Spannungen und Konflikte sind letztlich unser Treibstoff für die Organisation. Wir brauchen Reibung, also eine Organisation ohne Konflikte ist undenkbar. Wir brauchen eher den Konflikt. Konflikt zeigt, beschreibt eben einen Zustand, der gerade ist und der sein könnte. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Dinge anzusprechen, die uns wirklich wichtig sind, dann leben oder arbeiten wir wirklich aneinander vorbei und alle Veränderungsvorhaben, die wir irgendwie angehen, nicht so wirkungsvoll.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gesprächspartner ist Henrik Mostert. Henrik ist Wirtschaftspsychologe, Organisationsentwickler und Mediator. Mit seiner Leidenschaft für neue Arbeitsweisen begleitet er Teams, Führungskräfte und Organisationen durch Veränderungen und auch durch Konflikte. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem New Work Award und dem HR Influencer Award ausgezeichnet. Von Henrik wollte ich wissen, warum wir so oft einen Bogen um schwierige Gespräche machen, sowohl im beruflichen, aber natürlich auch im privaten Kontext, obwohl genau sie der Schlüssel sein können, um Dinge in Bewegung zu bringen. Was kostet es eigentlich, wenn wir das Schweigen zu lange aushalten, und wie gelingt es, heikle Themen anzusprechen, ohne Eskalation, ohne Ausweichen und dafür mit umso mehr Wirkung? Wir sprechen über Denkfehler in der Gesprächsführung und auch darüber, was es braucht, um aus einem Konfliktgespräch ein wirklich echtes Entwicklungsgespräch zu machen. Wenn du erfahren willst, wie schwierige Gespräche gelingen können, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Henrik Mostert. Herzlich willkommen zum Leading Well Podcast, Henrik. Richtig schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir haben uns heute ein richtig schönes Thema geschnappt. Schwierige Gespräche, vielleicht auch mal unangenehme Gespräche. Ich hoffe, dass unser Gespräch hier angenehm bleibt. Und trotzdem dachte ich, ich wollte mal ganz gerne mit einer Beobachtung starten. Bin mal ganz gespannt, wie du es so wahrnimmst. Gerade jetzt so in unserer ja zunehmend digitalen Welt habe ich so das Gefühl, dass sich das Unangenehme, das auch Schwierige, entweder so sehr in so eine digitale Welt, teilweise ja auch in so eine anonyme Welt, so ein bisschen verzieht, ne? Also wir kennen alle diese Chaträume, diese Foren oder diese Newsseiten, wo anonym richtig viel schwierige Kommentare geäußert werden. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir uns dann aber Angesicht zu Angesicht stehen, dann wird vieles gar nicht so richtig geäußert, ne? Oder gehen wir vielleicht manchmal auch den unangenehmen, schwierigen Dingen so aus dem Weg? Nimmst du das irgendwie auch so wahr? Also nimmst du einen Unterschied wahr zwischen digital und physisch, auch wenn es darum geht, unangenehme, schwierige Dinge zu besprechen?
Im Digitalen ist es natürlich deutlich leichter, irgendwo seine Gedanken einfach auszuspucken, ohne direkt eine Reaktion von einem Gegenüber zu haben, und da einfach schnell mal ein paar Zeilen geschrieben zu haben, ist recht leicht. Aber wirklich Worte zu finden, die bedacht sind, die das beschreiben, wie es mir eigentlich mit der Situation geht, und gleichzeitig aber auch so zu formulieren, dass sie nicht direkt als Angriff, als Beleidigung oder eben als Art Rechtfertigung wahrgenommen werden, fällt vielen von uns sehr schwer, das im Zweiergespräch oder auch in der Gruppe besprechbar zu machen.
Und das finde ich schon eine total spannende Differenzierung, ne? Also du hast gesagt, bedachte Worte zu wählen, nicht in so einen Angriffsmodus zu kommen. Und auch das ist vielleicht was uns vielleicht auch so in so einer digitalen Welt einfacher fällt oder wo wir uns vielleicht auch mehr hingezogen fühlen. Also ein Ich gegen Du oder Wir gegen Sie, wenn wir in einem Raum sitzen, vielleicht dann auch noch mehr Verbindung auch möglich ist. Und gleichzeitig frage ich mich, sind wir gerade in Zeiten, oder manövrieren wir uns auch in Zeiten, wo das eigentlich eine Qualität ist, die wir, ich würde mal sagen, weiterleben, die wir nähren, die wir stärken, also auch unangenehme, schwierige Gespräche zu führen. Und da müssen wir natürlich erstmal uns die Frage stellen, warum ist das eigentlich so wichtig, überhaupt das zu tun? Und auch da wieder so ein bisschen deinen Blick aktuell vielleicht auch auf die Arbeitswelt, man kann ja auch sagen, fast auf uns als Gesellschaft. Was ist der Wert darin, schwierige Gespräche führen zu können?
Tatsächlich ist es mitunter, würde ich sagen, die Zukunftskompetenz Nummer eins. Also wenn wir auch, egal ob gesellschaftlich oder auf Organisationen schauen, wenn wir nicht in der Lage sind, die Dinge anzusprechen, die uns wirklich wichtig sind, dann leben oder arbeiten wir wirklich aneinander vorbei. Und gerade jetzt, wo so viel Druck in den Organisationen vorhanden ist, wo Stühle gerückt werden, Organisationen verändert werden, wenn wir da es nicht schaffen, Dialogräume zu schaffen, wirklich in den Dialog zu gehen. Und ja, schwierige Gespräche ist natürlich schwierig. Es kostet Energie, es kostet Kraft. Aber wenn wir dieses Potenzial eben nicht nutzen, dann sind alle Veränderungsvorhaben, die wir irgendwie angehen, nicht so wirkungsvoll, weil wir einfach die Menschen in den Organisationen oftmals verlieren.
Du hast ja jetzt schon so ein paar Situationen mal so ein bisschen angesprochen, auch hier wieder. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal gestartet mit unangenehm, schwieriges Gespräch, und das Spannende ist, das kann ja für jeden oder für jeder auch was anderes sein. Also wir alle haben bestimmt sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext Situationen, wo wir das Gefühl haben, dass es gerade irgendwie schwierig ins Gespräch zu bringen. Was sind denn das so für klassische Situationen, die jeder begegnen? Also wo du vielleicht auch mit Teams oder mit Führungskräften, mit denen du zusammenarbeitest, merkst, das sind Situationen, die Menschen als für sich schwierig wahrnehmen, also schwierig ins Gespräch zu gehen, unangenehm vielleicht auch diesen Dialog zu führen. Was kann das so sein zum Beispiel?
Also erstmal würde ich einen Schritt zurückgehen wollen und mal auf diesen Begriff schwierige Gespräche schauen, weil eigentlich könnte man sagen, es gibt auch gute Gründe dafür, dass wir diese Gespräche als schwierig empfinden. Also was könnten gute Gründe sein? Ich möchte der Person nicht vom Kopf stoßen. Ich möchte nach wie vor in Kontakt, in Beziehung, in Verbindung mit der Person sein. Und deswegen traue ich nicht, ins Gespräch zu kommen. Also ich stelle mein Bedürfnis nach Harmonie und Verbindung eher höher oder eher in den Mittelpunkt, anstatt eben das Bedürfnis nach Klärung oder Lösung herbeizuführen. Also schwierige Gespräche hat natürlich auch immer einen guten Grund, dass ich eben nicht in den Kontakt trete, um das Problem eben zu lösen. Und das kann eine kleine Marotte sein, wo immer wieder mein Kollege oder Kollegin gegenüber, wenn wir uns noch in Präsenz im Großraumbüro sitzen, irgendwie laut Kaugummi schmatzt oder laute Gespräche führt oder irgendwie Mittagessen am Arbeitsplatz praktiziert. Das kann aber auch immer wieder wiederkehrende Dinge sein, wie mein Chef, meine Chefin fällt mir ständig ins Wort, bis hin zu Ziele in der Organisation, die abhängig eben unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Interessen in der Organisation gibt. Also Konflikt zwischen Marketing und Vertrieb beispielsweise. Marketing möchte schön Geld ausgeben, möchte coole, fancy Kampagnen machen, und Vertrieb schaut eher wirklich, was ist der Return on Invest, was sind wirklich die Zahlen, wie können wir möglichst gut das Produkt verkaufen.
Und auch hier wieder, ne? Ich finde ja so, du hast das ja gerade schon total schön eingeleitet. Irgendwie kann ja immer was Produktives dahinter stecken. Also wir merken, das fällt mir gerade irgendwie nicht so leicht, das ins Gespräch zu bringen oder da irgendwo auch das Gespräch zu suchen. Und manchmal bleiben wir ja genau da stehen, dass wir so denken, so, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Oder es fühlt sich so schwer an. Oder ich merke irgendwie, wie sich mein Bauch schon zusammenzieht, wenn ich jetzt nur an die Situation denke oder wenn mir die Person über den Weg läuft oder wenn ich da eine Nachricht bekomme. Und gleichzeitig finde ich, ist ja total spannend, mal so ein bisschen tiefer zu schauen, was steckt eigentlich dahinter und was ist eigentlich durch ein Gespräch möglich, ne? Also was ist so das Positive, was daraus entstehen kann? Welches Potenzial geht verloren, wenn wir solche schwierigen Gespräche vor uns herschieben? Und wo wir, wenn wir sagen, so nicht heute, nicht morgen, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche, das passiert ja ziemlich schnell, ne? Also wir gehen der Sache am Ende aus dem Weg, weil es ist unangenehm. Welches Potenzial geht dadurch verloren oder auch so welches Risiko vielleicht kann dadurch auch entstehen?
Spannungen und Konflikte sind letztlich unser Treibstoff für die Organisation. Wir brauchen Reibung. Also eine Organisation ohne Konflikte ist undenkbar. Manchmal verbindet man mit New Work und Agilität irgendwie Kuschelkurs und wir haben uns alle lieb und es gibt gar keine Konflikte mehr. Wir brauchen eher den Konflikt. Konflikt zeigt, beschreibt eben einen Zustand, der gerade ist und der sein könnte. Und eben lass uns das doch eher als Treibstoff nehmen. Und wenn wir es aber nicht als Treibstoff nehmen, dann führt es eben dazu, dass Innovationen nicht vorankommen, Menschen innerlich kündigen oder eben dann tatsächlich die Organisation verlassen. Und eine Besetzung von einem Job heutzutage, Nachbesetzung, kann teilweise schon über ein Jahresgehalt an Recruiting-Kosten beinhalten, bis man wieder in Zeiten von Fachkräftemangel die passenden Menschen findet.
Ich finde, Treibstoff ist ein richtig schöner Begriff, weil da zeigt sich ja auch, dass irgendwo eine gewisse Energie dahinter steckt und das ist ja das, was wir eigentlich mit Emotionen immer auch verbinden. Also überall, wo eine gewisse Emotion drin ist, auch wenn wir uns manchmal vielleicht wünschen, so die Emotion möchte ich gerade gar nicht so richtig spüren, aber es ist ja etwas, was uns erstmal so in Bewegung bringen kann. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut möglich bei solchen schwierigen, in Anführungsstrichen, Gesprächen. Und wie gesagt, gleichzeitig irgendwie fällt es uns das ja vielleicht auch gar nicht immer so leicht, ne? Also diesen ersten Schritt zu machen, auch dieses Gespräch zu führen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie häufig wir am Ende durch so ein Gespräch wirklich, ich sage jetzt mal, produktiv leiten und führen und auf oder zu einem Ergebnis auch kommen, mit denen wirklich alle Seiten dann zufrieden sind. Also ich glaube, wir waren bestimmt auch schon alle in schwierigen Gesprächen, die am Ende eskaliert sind, wo wir gemerkt haben, so okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Was sind denn so aus deiner Erfahrung Stolpersteine? Also warum funktioniert, klappt so ein schwieriges Gespräch vielleicht am Ende nicht? Was kann da so falsch laufen?
Also ich würde klären vor lösen stellen. Also wir neigen dazu, in schwierigen Gesprächen sofort eine Lösung zu finden. Dann machen wir es halt anders. Dann lass uns diese Vereinbarung treffen, ohne wirklich darüber gesprochen zu haben, was uns wirklich bewegt. Und klären heißt letztlich, wir blasen den Nebel weg und machen das sichtbar und offensichtlicher. Und klären heißt einmal, ich kläre für mich. Was habe ich eigentlich bemerkt? Was ist, was habe ich beobachtet? Wie geht's mir eigentlich damit? Was macht das mit mir? Und warum macht es das mit mir? Also was ist mir wichtig? Und das eben auch von beiden Seiten. Wenn ich als Führungskraft eben sage, okay, ich führe jetzt mit dir ein schwieriges Gespräch und möchte nur einen Punkt setzen und sagen, so wird's jetzt gemacht. Das ist kein klärendes Gespräch. Das ist einfach wieder Ansage von oben. Da ist ein Problem, so lösen wir's. Und das führt meistens dazu, dass die Lösung nicht so wirklich nachhaltig ist. Also auch als Führungskraft ist es super wichtig, erstmal die Perspektive des Mitarbeitenden zu verstehen. Wie geht's der Person eigentlich? Und da ist die Devise, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also wir neigen dazu immer direkt, wenn wir irgendwie ins Verstehen kommen, assoziieren wir damit, okay, ich muss damit auch einverstanden sein. Aber der erste Schritt ist erstmal ins Verstehen kommen. Ich möchte mich mitteilen und sagen, wie es mir damit geht und gleichzeitig möchte ich dich auch verstehen. Und auch wenn die beiden Standpunkte komplett unterschiedlich sind, lass uns erstmal ins Klären, ins Verstehen kommen, bevor wir Lösungen finden. Und meistens wird dieser Schritt übersprungen. Und das kennen wir auch beispielsweise in Retrospektiven, wo wir dann ganz viele Dinge auf Post-it schreiben, vermeintlich uns ausgespeichert haben. Unseren ganzen Frust ist irgendwie in diesen Post-its verpackt, in ein Stichwort. Und dann geht man trotzdem darüber hinweg und findet ganz schnell Next Action Items, nächste Schritte, ohne wirklich darüber gesprochen zu haben, was wirklich bewegt.
Total gut. Also auch hier wieder, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil wir, wenn wir vielleicht wirklich eine Art Frust auch empfinden, ich überlege es jetzt einfach mal, also ich bin vielleicht eine Führungskraft und habe so das Gefühl, vielleicht habe ich irgendein Verhalten in meinem Team erlebt, womit ich nicht ganz einverstanden war, wo ich so das Gefühl habe, so hey, das hat irgendwie eine Irritation ausgelöst und ich weiß jetzt aber, wie es besser geht und ich weiß auch, wie ich es gerne haben wollen würde, dann ist es natürlich ein leichtes, einfach mit dieser Meinung wirklich reinzufahren, ne, in diese Situation. Also ich bin gefrustet, diese Emotion ist da, ich habe schon die Lösung parat für mich und so gehe ich ins Gespräch, tue einmal meinen Frust kund und gebe einmal diese Lösung mit und das war's, ne? Und genau dann würde ja das passieren, was du beschrieben hast. Eigentlich ist da gar kein Raum da, ne? Gar kein Raum zu verstehen, warum kam es zu dieser Situation, was kann ich aus diesem Verhalten vielleicht lernen? Ne? Warum hat sich diese Person so verhalten und welche vielleicht auch Bedürfnisse, Interessen, was auch immer steckt am Ende wirklich dahinter? Also diesen Raum zu schaffen, finde ich einen total guten Punkt. Und ich glaube auch, dass was häufig verloren geht. Wenn wir da noch nicht weiter reingehen, sondern mal so ein bisschen das breite Feld öffnen, was sind noch Punkte, die du erlebst, wo so ein schwieriges Gespräch vielleicht falsch abbiegt?
Set und Setting ist natürlich auch wieder entscheidend. Also schwieriges Gespräch zwischen Tür und Angel, einfach irgendwie ungefragt irgendwie was sagen, was einem stört, das ist kein richtiges Feedback. Also Feedback ist meine erste Devise, ist immer gefragt. Also hey, da wirkt noch irgendwas nach vom letzten Meeting. Hast du kurz Zeit, dass wir drüber sprechen? Wann würde es dir passen? Am besten eben auch das persönliche Gespräch suchen. Wenn es nicht in Präsenz geht, dann zumindest irgendwie mit Kamera an, dass ich auch Mimik-Gestik von meinem Gegenüber sehe und nicht irgendwie das dann in einem Teams oder Slack-Chat dann seinen Frust abladen.
Gibt's da so ein paar, ich sag jetzt mal, Richtungsgeber, die ich nutzen kann, wenn ich das richtige Setting quasi suche? Also ist das etwas, was man ganz individuell und flexibel zu zweit einfach klären sollte? Oder gibt es da tatsächlich etwas, was du auch empfehlen würdest? Also welches Setting zu welchem Thema oder vielleicht irgendwie auch zu welcher Situation ganz gut passen könnte?
Ist immer die Frage, kann ich und fühle ich mich in der Lage, das alleine zu klären? Dann bin ich auch ein großer Fan davon, den informellen Dialog zu suchen. Aber da muss ich erstmal natürlich auch in der Lage sein und geschult, trainiert sein in Feedback-Methoden, Konfliktkompetenz, dass ich eben mir vorher selber die Zeit kurz nehme und einmal diese Situation reflektiere und eben, was ist auch, warum führe ich das Gespräch, wie führe ich das Gespräch? Und gleichzeitig ist es aber manchmal auch hilfreich, weil eben die Emotion einfach da ist, sich Unterstützung zu holen und in Form von der Mediation oder eben sogar, und das kann dann eine Zwei-Parteien-Mediation sein oder eben Formate wie die Restorative Circles, dass das sogar im Team besprechbar gemacht wird, weil wenn es ein größerer Konflikt ist, bekommen es meistens eh alle mit. Und da habe ich eher positivere Erfahrung gemacht oder positive Erfahrung im Vergleich zur Zwei-Parteien-Mediation, dass das eben im Team besprechbar gemacht wird, weil eben dann die Lösung, die dann am Ende im besten Fall getroffen wird, auch von dem Team besser gemeinsam getragen werden kann. Und so eine Mediation denkt man immer wieder so, puh, ganz schön viel Aufwand. Und gleichzeitig auch ich bin ausgebildeter Mediator, ausgebildet in Restorative Circles, gewaltfreie Kommunikation, systemischer Organisationsentwickler und. Und gleichzeitig, wenn ich im Konflikt in der Partnerschaft bin, dann wünsche ich mir manchmal auch irgendwie ein Hologramm, was da aufpoppt und mich durch den Konflikt führt, um wirklich sicher zu gehen, dass beide Seiten oder die unterschiedlichen Seiten auch sich mitteilen können und eben auch sich verstanden fühlen. Und das hilft oftmals eben, eine weitere Instanz dabei zu haben. Und das ist okay und nicht irgendwie schlimm, ich schaffe es nicht, sondern das ist eher ein Zeichen davon, finde ich, wenn ich mir Unterstützung hole, hey, ich möchte wirklich sicher gehen, dass das Anliegen geklärt wird. Und deswegen nutze ich dieses Format, damit das wirklich auch sichergestellt wird. Und zeigt eben auch die Wichtigkeit, wie wichtig ist es mir, das Ganze zu klären. Und oftmals wird eben eher Mediation so verstanden wie, ja, ein Zeichen von Schwäche, ich kann das nicht alleine. Nee, es ist eigentlich eine Stärke.
Ja, vielleicht einen total, total wertvollen Tipp. Insbesondere hier hören ja auch viele Führungskräfte zu. Ich glaube, zumindest wäre das so mein eigener persönlicher Blick. Was man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen darf, ist ja auch ein gewisses, ich nenne es jetzt mal so, Machtgefälle, ne, zwischen Führungskraft, Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Wenn ich jetzt in der Führungsrolle reingehe, ich möchte vielleicht einen Punkt äußern, den ich beobachtet habe, dann auch noch einerseits diese Rolle zu haben und andererseits vielleicht irgendwie auch noch so eine prozessführende Rolle mir auch noch aufzusetzen und gleichzeitig ein even playing field, ne, für beide Parteien zu schaffen, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr herausfordernd, wenn nicht sogar fast auch unmöglich. Ne? Also deswegen finde ich so eine dritte Instanz total wertvoll. Und ich dachte gerade, wenn ich jetzt mal so auch wieder in Organisationen, Teams schaue, die ich kenne, ich glaube, was ich schon manche Führungskräfte ganz gut vorstellen können, ist wirklich mal zu schauen, auf wen kann ich zurückgreifen, der oder die so eine neutrale Instanz für mich sein könnten. Hast du da noch eine Empfehlung, wer das vielleicht tatsächlich aus einer Organisation gut machen kann und wer vielleicht weniger gut? Also mir fällt da klassisch ein, frage ich da einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin aus HR, die da vielleicht auch ein bisschen Wissen zu hat. Frage ich jemand aus meinem Team, frage ich eine andere Führungskraft. Hast du da eine Empfehlung, worauf man achten kann, wenn man jetzt mal wirklich eher bei dieser Zwei-Parteien-Mediation bleibt?
Im idealen Fall habe ich in meinem Bereich, in meiner Abteilung Menschen darin ausgebildet. Das erleben ich aber eher weniger gerade. Und das ist eigentlich meine Vision, wenn wir auch von Konfliktkultur sprechen, dass möglichst in den Bereichen Menschen auf unterschiedlichen Art und Weise mit unterschiedlichen Methoden, das kann eben auch eine Zwei-Parteien-Mediation sein oder eben auch die Restorative Circles, dass wir entsprechend dort Menschen drin ausbilden, damit die Hürde möglichst gering ist. Ich erlebe aber in vielen Organisationen, dass die Hürde, dieses Angebot wahrzunehmen, relativ hoch ist. Also zum Beispiel, dass das über eine Ombudsstelle gespielt werden muss, dann muss ich erstmal wissen, dass es eine Ombudsstelle in dieser Organisation gibt. Dann spreche ich dort vor, dann wird es bewertet, ob es mediationsfähig ist und dann werde ich an Mediatorenpool weitergeleitet. Das sind oftmals die klassischen Vorgehensmodelle. Und wenn wir von einer Konfliktkultur, einer guten oder effektiven Konfliktkultur sprechen, dann braucht es eben Menschen direkt im unmittelbaren Umfeld, damit eben dort auch ein Vertrauen da ist. Hey, ich traue zu, mich in den Leuten zu öffnen, weil wenn ich jetzt zum HR gehe, ist ja immer die Frage, HR, was ist das dann? Wird das irgendwo vermerkt oder wie auch immer? Könnt ihr auch eben dieses, hey, ich zeige da Schwäche und sage ich als Führungskraft, liebes HR-Team, ich schaffe nicht alleine ein schwieriges Gespräch zu führen, bitte unterstützt mich, ist natürlich je nachdem nicht so positiv wird das ausgelegt. Und wenn Organisationen schon auf dem Weg Richtung Selbstorganisation, Agilität, New Work unterwegs sind, sind meistens in der Lage, agile Coaches, Scrum Master, Team-Coaches, die auf jeden Fall da schon Background mitbringen. Manchmal haben sie auch direkt eine ganze Ausbildung gemacht, aber immerhin die meisten sind in der Lage, einfachere Gespräche auf jeden Fall auch zu moderieren und zu facilitieren.
Richtig spannend. Also insbesondere das auch als eine Fähigkeit im Team zu sehen, ne? Also natürlich können wir immer mal schauen, wer kann uns von außen tatsächlich helfen und begleiten, wer ist eine neutrale Person, wem vertraue ich auch, aber auch, wie kann ich so eine Kompetenz auch in meinem Umfeld verankern und stärken, vielleicht nicht nur bei mir als Führungskraft wieder, ne? Nicht irgendwie das alles bei mir zu konzentrieren, sondern auch zu schauen, wer sind vielleicht Menschen oder insgesamt tatsächlich auch im Team Personen oder vielleicht irgendwie sogar auch das ganze Team, was ich da mitnehmen kann und das tatsächlich auch als so eine Zukunftsqualität zu betrachten, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Also wirklich, wirklich ein toller Ansatz.
Und halt viel auch tun, bevor es überhaupt zu den schwierigen Gesprächen kommt. Also schwieriges Gespräch heißt ja letztlich immer eine Art reaktiver Dialog. Da ist was passiert, jetzt muss ich reagieren. Was ich als Führungskraft auch sicherstellen muss, ist erstmal informellen Dialog. Das heißt, dass die Menschen, Mitarbeitenden selbst erstmal in der Lage sind zu verstehen, wie geht's mir eigentlich damit? Welche Emotion ist eigentlich da? Was ist mir wichtig? Was ist mein Wunsch? Was ist meine Bitte? Auch in der Lage sind, das mal an der Kaffeemaschine anzusprechen oder doch mal per Chat zu schreiben. Dann brauche ich aber auch vor allen Dingen proaktive Dialogräume, also bewusst Termine im Kalender, weil was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Und ein Format, was mittlerweile ja in vielen Organisationen weit verbreitet ist, wo ich aber so an dem Tiefgang zweifle, ist eben die Retrospektive. Und darüber hinaus gibt es eben andere Formate. Und die klassische Mediation oder die Restorative Circles oder eben das Konfliktgespräch, das klärende Gespräch mit der Führungskraft, das sind letztlich alles reaktive Formate und ich muss auf diesem Kontinuum letztlich unterwegs sein. Ich kann nicht nur auf reaktive, schwierige Gespräche setzen, sondern eher erstmal informellen Dialog stärken und gleichzeitig aber auch immer wieder proaktive Dialogräume ermöglichen.
Und das, ich finde so ein bisschen dieses Spannungsfeld total interessant, weil einerseits, genauso wie wir jetzt irgendwie auch schon besprochen haben, immer mal wieder zu bestimmten Themen ein schwieriges Gespräch auf dem Tisch zu haben, kann etwas sehr, sehr Produktives sein. Wenn ich jetzt in einem Team bin und ich merke, da passiert sowas überhaupt nicht, dann kann das entweder ein sehr positives, aber ja auch ein sehr negatives Zeichen sein, ne? Also entweder positiv im Sinne von, es ist wirklich ein sehr proaktives Team, was irgendwie viel, viel früher schon genau diese Räume hat und sucht, in den Dialog zu gehen und es gar nicht erst zu diesem sehr schwierigen Gespräch kommt. ich finde, die Alternative kann ja immer sein, es wird gar nicht erst drüber gesprochen. Ne? Also es sind diese Ängste im Raum, wo Dinge einfach nicht angesprochen werden. Also es ist ja wieder so dieses Stichwort psychologische Sicherheit, die eventuell auch in einigen Teams fehlt und wo Konflikte dann wirklich ewig unter der Haube schwelen, bis es dann vielleicht wirklich mal eskaliert.
Ja, diese schöne Aussage, die erlebe ich immer wieder in Teams, wir haben gar keine Konflikte.
Ja,
und was
ja.
heißt das eigentlich, was steckt dahinter? Eben, was du beschreibst, vermeiden, verleugnen oder eben einfordern, eskalieren oder einfach nicht lösen. Und Stichwort psychologische Sicherheit ist wirklich die Basis. Also ich muss mich erstmal trauen, bereit sein, diese Dinge überhaupt anzusprechen, ohne die Sorge, ohne die Angst zu haben, dass ich negative Konsequenzen erfahre. Und negative Konsequenzen muss jetzt nicht die Kündigung sein, sondern negative Konsequenz kann eben auch sein, das Augendrehen von einem Kollegen oder einer Kollegin. Das heißt, dass ich implizit oder explizit irgendwie bewertet werde. Und das sind alles Punkte, die darauf einzahlen, dass ich mich eben nicht traue, Dinge anzusprechen.
Wir wollen heute ja nochmal ein bisschen tiefer eintauchen in eine Situation, die tatsächlich dahin geführt hat, dass dieses schwierige Gespräch nicht mehr umgänglich ist. Und auch das wird immer mal wieder passieren, vielleicht egal, wie proaktiv wir gehandelt haben. Und das Schöne ist, es gibt Orientierungspunkte. Wir haben ja schon durch ein paar mal so indirekt, glaube ich, durchgeleitet. Und ich finde es aber mal ganz spannend für alle die jetzt zuhören und wirklich in so einer Situation sind. Ich bin vielleicht Führungskraft, vielleicht bin ich aber auch Teammitglied und ich habe gerade so eine Situation auf dem Tisch oder überlege, wie navigiere ich mich durch dieses vielleicht anstehende, schwierige Gespräch, durch diese Situation, die nicht ganz angenehm ist. Und da hast du ja mal an einem Leitfaden gearbeitet. Ist der auch Teil eures Buches eigentlich, so als kleiner Hinweis?
Der ist auch Teil unseres Buches. Also da kann man auf jeden Fall nochmal nachlesen, nachschlagen. Und im Buch geben wir eben unterschiedliche Tipps, Tricks und Methoden eben auch an die Hand, um wirklich gut durch den Konflikt zu navigieren.
Genau, ne? Conflict Culture Playbook, ne?
Genau, das Conflict Culture Playbook und bewusst auch Playbook im Namen, weil wir eben sagen, Konflikte haben Superkräfte und deswegen wollen wir es auch eher spielerisch angehen und mit dem Buch auch die Angst vor dem schwierigen Gespräch, vor dem Konflikt nehmen.
Super gut, werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes mit verlinken und als eine Superkraft aus dem Conflict Culture Playbook auch das Thema schwierige Gespräche und wie gesagt, Henrik, wir wollen mal so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, welche Fragen kann ich mir stellen als Führungskraft? Womit würde ich vielleicht erstmal starten, wenn ich gerade vielleicht heute, wir sprechen jetzt an einem Montag, auf die Woche gucke und so das Gefühl habe, ich glaube, da steht so ein Gespräch an. Ich glaube, da gibt es eine Situation, da muss ich mal in dieses schwierige, vielleicht für mich gerade so ein bisschen vom Gefühl her unangenehme Gespräch gehen. Wie würde ich da vorgehen?
Erstmal sich gut vorzubereiten. Nicht nur einfach dann einen Outlook-Termin einstellen und sofort führen, sondern Vorbereitung. Und mit Vorbereitung zählt erstmal, wie möchte ich dieses Gespräch führen? Per Mail, per Telefon, persönlich, per Teams? Und warum führe ich dieses Gespräch? Was ist meine Absicht? Was ist meine Intention? Also möchte ich das Gespräch führen, um einfach einen Punkt zu machen, mich als Führungskraft durchzusetzen? Möchte ich ein Anliegen klären, möchte ich auch eben wieder in Verbindung kommen, Verbindung stärken und wichtig ist wirklich diese Intention zu setzen, weil die hilft mir nachher immer wieder auch als Anker. Was ist eigentlich meine Absicht? Warum führe ich das Gespräch? Wenn ich merke, das läuft hier aus den Rudern, dann kann ich immer wieder auch mich darauf zurückbesinnen, halt stopp. Ich möchte ja wieder in Kontakt, in Verbindung gehen. Ich möchte ja nicht nur einen Punkt machen und dann verändere ich vielleicht auch nochmal meine Art und Weise des Gesprächs. Und dann ist natürlich auch der Zeitpunkt der richtige. Ist die Emotion total hochgekocht, dann empfehle ich nicht, direkt ins Gespräch zu gehen. Aber meine Empfehlung wäre auch jetzt nicht Wochen zu warten, sondern eher, wenn ich die Emotion im Griff habe, aber die auslösende Situation noch nicht so weit weg entfernt liegt. Und dann sich eben auch diese Fragen zu stellen, bin ich in der Lage, möchte ich das Gespräch alleine führen, möchte ich das sogar in einem Teamformat klären oder brauche ich eben Unterstützung? Das sind so die grundlegenden Sachen. Aber dann geht es vor allem darum, auch in die Reflexion zu gehen, was stört mich, beziehungsweise was möchte ich jetzt eben auch konkret entsprechend klären. Und da helfen dann so Fragen wie, was ist eigentlich passiert? Erstmal auf der Sachebene zu verstehen, zu analysieren, was ist konkret passiert? Und da ist es auch wirklich hilfreich, auf faktische, beobachtende Sachen zu gehen. Vielleicht manche haben schon was von der gewaltfreien Kommunikation gehört. Also dieser erste Schritt der reinen Beobachtung. Was ist konkret passiert? Was kann eine Kamera wahrnehmen?
Bevor wir da vielleicht nochmal den nächsten Schritt gehen, ich finde bei dieser Vorbereitung haben eigentlich so zwei Sachen total interessant. Das eine ist ja diese Absicht, die du formuliert hast oder wo du meintest so, hey, probier mal für dich zu überlegen, welche Absicht verbindest du mit diesem Gespräch und mit dieser Situation. Da geht es ja erstmal nur um mich selbst, oder? Also so wirklich für mich, also geht es nicht darum, dass ich das in diesen Teams, in dieses Teams-Meeting unbedingt mit reinschreibe, kann ich vielleicht machen, aber eigentlich geht es wirklich erstmal darum, für mich zu verstehen, auch so mit welcher Haltung, mit welcher Absicht, mit welcher Zielstellung gehe ich da rein, damit ich, genauso wie du es beschrieben hast, auch weiß, nach dem Termin oder im Termin, wenn irgendwas passiert, wohin steuere ich gerade, ne? Also steuere ich in Richtung, mir geht es darum, die Beziehung zu stärken oder mir geht es darum, Klarheit zu schaffen oder mir geht es darum, mich dafür einzusetzen, dass wir hier bestimmte Verhaltensweisen aufrecht erhalten, ne? Die mich vielleicht irritiert haben. Also was ist so dieser entscheidende Orientierungspunkt? Das ist es, ne? Also nicht unbedingt kommuniziert in Richtung Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sondern erstmal wirklich für mich als Orientierungspunkt.
Sowohl als auch, also im ersten Schritt natürlich, um sich selber auszurichten und gleichzeitig kann ich das aber auch vorab eben in Vorabkommunikation auch reinschreiben oder kommunizieren, hey, da bewegt mich was, ich möchte gerne etwas klären, was zwischen uns steht, damit wir eben besser wieder im Projekt zusammenarbeiten können. Also das kann ich auch klar kommunizieren, ich muss dann noch nicht sagen, worum es geht, aber eben meine Absicht, was ist Sinn und Zweck und nicht nur einfach die Einladung, irgendwie Benny, Hendrik, Austausch dann geht bei der anderen Seite wirklich Kopfkino los, sondern wirklich lass uns doch klar mit offenen Karten spielen, was ist Absicht des Gesprächs.
Ja, wenn ich die einladende Person bin und vielleicht auch die Person, die Initiative ergreift, und das ist ja der zweite Aspekt, den du genannt hast, Stichwort Emotion und das ist ja etwas, was wirklich immer auch damit verbunden sein kann. Ich kann ja für mich ziemlich gut einschätzen, bin ich jetzt gerade noch voll involviert oder fühle ich mich schon irgendwie ruhig, sortiert genug, aber nicht distanziert vielleicht irgendwie, nicht zu distanziert, um in diese Situation zu gehen. Ich weiß ja aber natürlich nicht, wie es bei der anderen Person aussieht. Wie gehe ich denn damit um? Also einerseits, klar, meine eigenen Emotionen, aber natürlich auch die Emotionen meines Gegenübers und diese Gefühlslage zu berücksichtigen. Wie gehe ich denn damit um, wenn es darum geht, so ein Gespräch zu planen?
Deswegen ist es umso wichtiger, die Bereitschaft auch abzuprüfen, also zu fragen. Währenddessen, so wenn ich jetzt darüber nachdenke, so diese Outlook-Einladung, die dann aufpoppt, weiß ich gar nicht, in welcher Emotion mein Gegenüber gerade ist. Weiß die Person eigentlich, worum es geht? Oder ist sie jetzt komplett im Nebel? Und deswegen dort vielleicht auch eher mal das persönliche Gespräch suchen. Hey, wie gesagt, da wirkt noch irgendwas nach oder ich möchte gerne mit dir über Thema XY sprechen. Hast du Zeit? Wann wäre für dich auch der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Oder eben vor allen Dingen, wenn jetzt eine Situation irgendwie mal ein Meeting hocheskaliert ist und die Leute sich wirklich angeschrien haben, da ist natürlich offensichtlich starke Emotionen auf beiden Seiten. Da ist es wirklich lohnenswert zu sagen, hey, wann wärst du bereit, ich möchte gerne mit dir nochmal auf diese Situation schauen. Wenn dann nur jetzt von der Führungskraft dann auf einmal die Outlook-Einladung folgt, dann geht wirklich das Kopfkino los. Um Gottes Willen ist jetzt die Kündigung zu erwarten. Deswegen dort immer wieder auch die Bereitschaft abklären.
Ich finde das Beispiel, das du gerade genannt hast, ich meine, auch sowas passiert ja vielleicht immer mal wieder, ne? Also wir haben eine sehr akute Situation und merken wir, in dieser akuten Situation haben wir irgendwie diesen Impuls jetzt auch zu handeln und gleichzeitig kann ja genau diese Akutheit auch mit sehr viel Emotion gerade verknüpft sein. Manchmal vielleicht gar nicht bei uns persönlich, aber auch bei anderen Parteien, die involviert sind. Auch hier vielleicht wieder so ein bisschen Tipp oder Empfehlung von dir, wie finde ich eine gute Balance zwischen, es ist noch einigermaßen aktuell, aber es ist nicht zu überkochend, was so die Emotionen angeht. Wie kann ich dafür so ein Gefühl bekommen? Und würdest du sagen, vielleicht sogar, hey, wenn du dir ein bisschen unsicher bist, mach's dann lieber ein bisschen früher oder warte dann doch lieber ein bisschen länger, ne? Weil auch das kann ja manchmal so ein bisschen so eine Frage sein. Also ist das jetzt schon ein guter Zeitpunkt? Wie würdest du es so einschätzen aus deiner Erfahrung?
Also zu warten auf das Jahresendgespräch ist nicht die Empfehlung. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So einmal im Jahr die Abrechnung machen, auf keinen Fall. Was aber oftmals passiert, dann hast du damals das und das gesagt und die Person kann sich gar nicht mehr dran erinnern und ist total überfordert und dann wird daran dann auch komplett eine Leistungsbeurteilung geknüpft. Das ist wirklich Alltag, habe ich selbst immer wieder als Mitarbeiter erlebt und höre ich auch ständig wieder auch von anderen Menschen. Deswegen einmal im Jahr das Ganze aufzuschreiben und Abrechnung zu machen, auf keinen Fall. Und wenn ich mir eher unsicher bin, wann ist der richtige Zeitpunkt, dann wäre meine Empfehlung, sich wirklich im Vorfeld nochmal hinzusetzen und eben zu überlegen, diese Fragen eben durchzugehen. Was habe ich beobachtet? Wie geht es mir eigentlich damit? Worum geht es mir? Was ist mir wichtig? Was wäre mein idealer Zustand? Also wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin funktionieren würde, in Anführungszeichen, was wäre dann anders? Also sich auch mal die Frage zu stellen. Und wenn man da selber in diese Reflexion geht und diese Fragen langsam Schritt für Schritt sich da wirklich mal Zeit nimmt. Zeit nimmt heißt nicht jetzt eine ganze Stunde, sondern alleine mal 10 Minuten, mal die Fragen für sich im Kopf durchgeht, dann passiert oftmals eben, dass auch eigene Emotionen rausgenommen wird. Je klarer, je bewusster ich werde, was da eigentlich passiert und was macht das mit mir und worum geht's mir eigentlich, desto mehr kann ich mich eben auch entspannen, weil diese Energie, die Emotion in Bewegung letztlich weiterverarbeitet wird.
Und so wie ich dich verstehe, ist das auf jeden Fall auch schon ein Schritt, wo du sagst, nimm dir da unbedingt erstmal auch Zeit für dich zur Sortierung. Also auch wirklich nochmal, bevor ich ins Gespräch stürze, zu überlegen, was ist da eigentlich vorgefallen, was habe ich beobachtet, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig, was würde ich mir wünschen. Also tatsächlich sowohl in meiner Wahrnehmung als auch in meinem Wunsch tatsächlich, den ich vielleicht dann auch richten möchte, schon so eine gewisse Klarheit auch zu haben. Und nicht einfach so in dieses Gespräch reinzustolpern, nenne ich es mal.
Ja, und nicht nur die Perspektive zu wählen, wie es mir jetzt damit geht und was mein idealer Wunschzustand ist. Und wenn ich nämlich dann noch merke, puh, da ist noch immer ganz schon viel Emotion da, dann empfehle ich mal einen Perspektivwechsel zu machen. Was hat eigentlich mein Mitarbeiterin beobachtet oder erlebt aus deren Perspektive, warum hat er oder sie so gehandelt und was ist der Person selber wichtig gewesen? Also das hilft auch in Vorbereitung, um auch nochmal Emotionen rauszunehmen und auch mehr wieder in Verbindung zu kommen.
Das ist eine tolle Übung, ne? Und damit nicht erst bis zum Gespräch zu warten, sondern auch schon mal so ein erstes Antesten von Verständnis, würde ich es mal nennen, auch schon in der eigenen Reflexion zu schaffen. Also kann ich mich in die Schuhe meines Gegenübers hineinversetzen und ein Gefühl dafür bekommen, wie war die Situation eigentlich für diese Person, was könnte sie dahin bewegt haben. Und ich finde dann, und da kommen wir ja gleich ins Gespräch, trotzdem mit Sicherheit natürlich wichtig, jetzt keine festen Ableitungen für sich zu treffen, sondern auch das hattest du ja schon beschrieben, natürlich diese Neugierde trotzdem zu haben, ne, und diese Offenheit auch verstehen zu wollen. Wenn ich jetzt mich erfolgreich vorbereitet habe und ich auch mit meinem Gegenüber eine Situation, einen Moment gefunden habe, der sich für beide gut anfühlt und ich gehe in dieses Gespräch rein, wie fange ich in so ein Gespräch an? Was sind so die ersten Meter, die man da so gemeinsam machen kann?
Also auch da nochmal Einverständnis abholen und guten Einstieg ins Gespräch suchen. Also erstmal nochmal transparent machen, hey, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, Stunde entsprechend Zeit und ich möchte gerne nochmal an die Situation vom letzten Meeting entsprechend auch anknüpfen und dann mit dir gerne auch in den Dialog gehen. Und dann vor allen Dingen aber auch Rahmen klären. Und da ist es eben entscheidend, weil ich eben als Führungskraft in diesen Rollenkonflikt bin. Ich bin als Führungskraft, habe auch Verantwortung, die ich trage, Ziele, die ich erreichen muss für die Organisation, und gleichzeitig steht da irgendwas zwischen mir und der Person und muss dann auch noch dieses Gespräch moderieren. Umso wichtiger ist, die Struktur im Vorfeld festzulegen. Also zu sagen, hey, ich schlage vor, dass wir uns zunächst unsere Perspektiven beschreiben, dass jeder einmal ihren Standpunkt beschreiben kann, um dann eben mögliche Lösungen auch abzuleiten. Und wichtig ist mir, dass wir eben da auf Augenhöhe uns austauschen. Und ich schlage vor, wir nehmen uns jetzt mal 30 Minuten dafür Zeit, also wirklich den Rahmen zu definieren, weil das ist dann die Struktur, an der ich mich eben langhangel. Und da folgt dann tatsächlich im Anschluss direkt das Anliegen zu klären. Und meine Empfehlung ist, bitte kein Sandwich, was ja immer wieder so schön in Feedback-Kompetenzseminaren gelernt wird, die Sandwich-Methode, sondern fang damit an, was dich am meisten aktiviert, wo die meiste Emotion ist. Und bitte nicht mit irgendwas Weichgespülten starten. Ja, du siehst aber heute ganz toll aus, und dann kommt das Aber, oder ja, ich finde es jetzt so toll, wie du dich ins Team einbringst, aber in der Situation, und dann noch irgendwie im Anschluss wieder was zum Abrunden. Also Sandwich, für die es nicht kennen, ist eben, wir starten mit was Positivem, dann kommt eben das Negative und dann wieder das Positive, dass wir es gut eben verpacken. Und das finde ich nicht aufrichtig und glaubhaft, weil seitdem jeder diese Methode kennt, kann ich auch das Positive eben nicht annehmen, weil ich eben darauf warte, auf heißen Kohlen, hey, wir sind hier in einem schwierigen Gespräch, da hat jemand extra um Klärung gebeten und jetzt fängt die Person mit was Positivem an. Das meint sie bestimmt nicht ehrlich und aufrichtig. Das ist jetzt nur, um einen guten Einstieg zu wagen. Deswegen ist meine Empfehlung, wirklich mit dem zu starten, was einem wirklich bewegt.
Also das Sandwich mal zu Hause lassen und sich dann wirklich auf den Kern des Kerns fokussieren, ohne, und das höre ich so raus, diesem Bedürfnis jetzt so viel Raum zu geben, das irgendwie in Watte zu verpacken, sondern da auch, ich finde, wenn wir wertschätzende trotzdem irgendwie mit einer wertschätzenden Haltung da reingehen grundsätzlich, dann braucht es diese Watte so gesehen nicht, oder?
Ja, es braucht nicht die Watte, sondern wir wollen ja wirklich auch an den Kern kommen. Und es ist ja klar, dass wir jetzt ins Gespräch eben gehen. Und es ist vermeintlich, ich glaube immer, dieses Bedürfnis, das ein bisschen sanfter zu gestalten, mehr wieder Verbindung und Harmonie. Und gleichzeitig stelle ich mir so die Frage, wie viel Verbindung schafft es in dem Moment, weil jeder eher so auf den heißen Kohlen sitzt, wann kommt das Ganze? Und entscheidend aber ist eben, wenn ich mich dann mitteile, auch wirklich das nochmal spiegeln zu lassen als Führungskraft. Also das finde ich auch einen wichtigen Schritt, zu sagen, hey, ich habe dir jetzt gesagt, wie es mir mit dieser Situation geht, was mir da wichtig war und warum ich so vielleicht reagiert habe. Und bevor du reagierst, würde ich dich einmal kurz gerne einladen, damit wir wirklich sicher gehen, dass das, was ich gerade gesagt habe, auch bei dir so angekommen ist, wie ich es gemeint habe. Was hast du jetzt verstanden von dem, was ich gerade gesagt habe? Was ist bei dir konkret angekommen? Und das klingt im ersten Moment so, oh nee, das ist jetzt irgendwie zu therapeutisch und irgendwie so pädagogisch und diese Frage traue ich mich nicht zu stellen. Sie ist aber unheimlich wertvoll, wirklich ins Verstehen zu kommen, weil wenn die Emotion natürlich auf der anderen Seite auch da ist, dann ist die Person meistens nicht in der Lage, das ganzheitlich zu erfassen und dreht schon eben weitere Kreise in Gedanken. Und dementsprechend ist es super hilfreich, einmal zu sagen, hey, bevor du reagierst, möchte ich gerne sicherstellen, was hast du verstanden? Und meistens ist es eben so, dass das nicht so verstanden worden ist. Und dann ist es eben hilfreich, als Führungskraft nochmal zu sagen, ja, das trifft es teilweise, ich würde gerne nochmal das präzisieren, und dann ist es aber auch hilfreich, und was hast du jetzt verstanden, was ist jetzt bei dir angekommen? Und das mache ich so lange, bis mein Gegenüber mich wirklich auch verstanden hat, so wie ich es gemeint habe. Und dann kann ich einladen und sagen, okay, nachdem ich mich jetzt mitgeteilt habe und wir sicher gehen können, dass das auch so alles angekommen ist bei dir, was ist deine Sicht der Dinge? Ich möchte dich jetzt verstehen. Und dann mache ich das Gleiche auch wieder und gehe dort auch ins Spiegeln. Bei mir kommt an, das war für dich total überraschend, diese Situation. Du warst in dem Moment total unvorbereitet, weil dir die Informationen gefehlt hast. Deswegen hast du dich in der Situation unsicher gefühlt und konntest keine Auskunft auf die Fragen vom Vorstand geben. Ist es das, was du sagen wolltest? Ist es das, wie du es erlebt hast? Und dann kommt meistens ein Ja, genau das ist es. Und so kann wirklich dann auch Verbindung entstehen. Also gegenseitig spiegeln ist essentiell, vor allen Dingen in schwierigen Gesprächen, weil das nimmt auch Tempo und Geschwindigkeit raus.
Ich finde, das macht genau diesen Punkt, klären, vorlösen, auch richtig deutlich. Ne? Also geben wir uns gegenseitig den Raum, wirklich einander zu verstehen und, glaube ich, auch natürlich für uns immer wieder vor Augen zu halten, jede Person schaut ja so ein bisschen durch eine eigene Wahrnehmungslinse auf eine Situation, selbst was ich höre, was ich verstehe, was ich wahrgenommen habe. Und wenn wir uns das gegenseitig nochmal so ein bisschen erzählen lassen, merken wir, was ist eigentlich diese Linse und diese Perspektive, durch die die andere Person das betrachtet. Also deswegen finde ich auch diese Übung so, so wertvoll. Richtig guter Tipp. Ich dachte, in einer perfekten Welt läuft es genau so. Es gibt bestimmt auch viele Situationen, wo auch so ein Gespräch mal in eine komplett falsche Richtung abbiegen kann. Woran merken wir vielleicht, dass das Gespräch gerade nicht so konstruktive Bahnen nimmt? Was könnte da so passieren? Woran könnten wir es merken?
Es gibt so ein paar Phänomene, die ich immer wieder beobachte. Ein Phänomen ist beispielsweise, eine Person wiederholt sich immer wieder. Das ist für mich der Eindruck, sie fühlt sich nicht verstanden. Und das ist jetzt nicht nur in einem schwierigen Gespräch, sondern auch in Meetings oder in Workshops, wenn eine Person immer wieder mantrenartig das wiederholt und ich dann vielleicht als Führungskraft oder als Facilitator oder Moderator so schon in so eine Ungeduld komme und warum schon wieder diese Aussage. Das hat einen guten Grund. Die Person fühlt sich nicht verstanden. Und da ist es dann tatsächlich auch wieder in den Momenten total hilfreich zu sagen, hey, nicht ja, ich verstehe dich. Weil das neigen wir ja dann dazu, so schnell abzumoderieren, zu sagen, ja, ich habe dich verstanden. Aber dieses ja, ich habe dich verstanden, hilft meistens nicht. Erst dann, wenn ich wirklich sage, was ich konkret verstanden habe, was ist bei mir angekommen, dann beruhigt die Person sich und ist auch wieder bereit zuzuhören. Das Gleiche ist, auch wenn eine Person lauter wird, weil sie glaubt oder wir glauben dann meistens, wenn wir lauter werden, dass die andere Person das dann eher hört. Aber wenn wir mit dem Handy keinen Empfang haben, dann schreien wir ja auch nicht ins Telefon, rein in der Hoffnung, dass das dann auch ankommt, sondern wir suchen auch wieder nach Empfang. Und wie können wir Empfang sicherstellen? Indem wir wirklich eben erstmal auch in dieses Verstehen kommen. Und das sind so die meistens zwei Phänomene, die ich immer wieder beobachte in so schwierigen Situationen. Entweder die Person wiederholt sich mantrenartig oder wird lauter. Und da ist meine Empfehlung, gar nicht zu reagieren und seine Sicht dagegen zu legen, sondern erstmal der Person den Eindruck vermitteln, ich fühle mich verstanden. Also erstmal die Person, die am wenigsten in Verstehen kommen möchte, möchte sich eher mitteilen und deswegen eher erstmal ins Verstehen kommen.
Gibt es gute Gründe zu sagen, wir unterbrechen hier oder ich würde vorschlagen, so ein Gespräch zu unterbrechen und das ein andermal weiterzuführen? Was könnte ein Grund dafür sein, wo du sagst, ja, an der Stelle ist das wahrscheinlich die beste Lösung, ein Gespräch nicht weiter fortzuführen?
Wenn man merkt, dass es nicht zu zweit geklärt werden kann, also wenn es weitere Menschen vielleicht auch braucht oder eben ich auch Moderation, Unterstützung brauche, wenn die Emotionen wirklich hochkochen. Und dann ist es halt hilfreich zu sagen, hey, ich habe es probiert, das ist scheinbar jetzt in dem Rahmen nicht möglich. Deswegen schlage ich jetzt vor, dass wir hier für den Moment mal einen Punkt machen lassen, können wir es hier für den Moment landen lassen. Und das ist auch von beiden Seiten, das muss nicht immer zwingend ich als Führungskraft einfordern und dann den Punkt machen, sondern auch wenn ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin erlebe, das entspricht jetzt gar nicht so, wie ich mir eine professionelle Gesprächsführung vorstelle, dann ist auch die andere Seite jederzeit eingeladen zu sagen, hey, halt stopp, mir ist wichtig, jetzt Augenhöhe und dass sie da sich aussprechen kann. Das erlebe ich gerade nicht. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir jetzt hier einen Punkt machen und das Ganze beenden. Also da auch wirklich für sich einstehen und das transparent machen. Auch zu sagen, hey, dass du mir da ständig ins Wort fällst, da merke ich gerade, puh, ich könnte an die Decke springen und macht mich total wütend. Mir ist wichtig, dass ich auch gehört werde. Lass mich bitte aussprechen. Das wäre vielleicht so der erste Schritt. Aber wenn es immer wieder passiert, zu sagen, hey, mir war es ein Anliegen, das zu klären, aber ich glaube, das ist nicht der geeignete Rahmen dafür. Ich würde jetzt hier einen Punkt machen.
Und ich glaube, dass so ein Exit und auch nur, wenn wir den gedanklich für uns haben, kann auch total entlasten, weil ansonsten, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man sich natürlich auch schnell verrennen kann. Also wir haben jetzt so diesen Termin, eine Stunde im Kalender und wir haben unser Ziel und wir verbringen diese Zeit zu zweit, wir wollen die produktiv nutzen und verlieren uns vielleicht aber irgendwann komplett und merken, vielleicht war mal die Absicht, zueinander zu finden, aber irgendwo sind wir falsch abgebogen. Genauso wie du es beschrieben hast, die Emotionen kochen hoch oder man lässt sich nicht ausreden, man fühlt sich nicht verstanden und irgendwie wird die Distanz immer, immer größer. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn wir das so wahrnehmen und wir haben so das Gefühl, statt jetzt zusammenzufinden, gehen wir eigentlich mehr und mehr irgendwie voneinander weg, da das so als Exit wirklich zu nehmen in dem Moment und zu sagen, so, das funktioniert hier gerade nicht und lass uns da ein andern Mal vielleicht auch mit Unterstützung nochmal ansetzen, kann, glaube ich, auch einerseits für so eine Beziehung total gesund sein, kann aber, glaube ich, manchmal auch dabei helfen, dass man nicht mehr kaputt macht, als man dann wirklich, wirklich rettet. Ne? Gerade wenn die Situation auch angespannt ist, ne? Und das kann es ja durchaus sein bei so einem schwierigen Gespräch. Wenn wir mal davon ausgehen, und das ist ja unser Anti-Exit, würde ich sagen, also der positive Exit wäre, es läuft ganz gut. Also wir haben so das Gefühl, wir haben am Anfang von so einer Absicht gesprochen, wir wollten zueinander finden, vielleicht als Absicht wieder die Beziehung stärken, etwas klären. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben einen guten Schritt für uns gemacht. Ich fühle mich da vielleicht auch als Führungskraft auf einem guten Weg. Was ist denn ein produktives, gutes Ende für so ein Gespräch, damit das auch Wirkung entfalten kann?
Ja, nachdem jede Seite die Sichtweise teilen konnte, in den Lösungsraum zu gehen. Also ich würde auch eben dieses Klären, Verstehen erstmal unabhängig von der Lösung da reingehen. Also erstmal zu sagen, hey, wie ist es mir in dieser Situation ergangen? Was ist mir wichtig? Ohne direkt nächste Schritte zu vereinbaren, sodass erstmal wir geklärt haben und dann eben in die Lösung gehen und dann eben gemeinsam überlegen, hey, was hilft uns jetzt? Was könnte uns jetzt für Zukunft helfen? Was schlägst du vor? Was als nächstes passiert? Worum möchtest du bitten? Was möchtest du anbieten? Das könnten eben auch Fragen sein, die ich als Führungskraft der anderen Person stelle, anstatt zu sagen, so, du machst das jetzt in Zukunft so anders, sondern gemeinsam zu überlegen und auch klar zu äußern, hey, ich würde mir wünschen, oder wärst du bereit, vor allen Dingen nicht nur, ich würde mir wünschen, ist immer so, ja, ich wünsche mir das, aber ob mein Wunsch dann erfüllt wird, auch klarer zu formulieren, zu sagen, hey, wärst du bereit, bevor du die Vorstandspräsentation beim nächsten Mal hältst, mir vorher die Slides zu schicken, also und da eben kann die Person nach wie vor ja oder auch nein sagen und nicht nur ich würde mir wünschen, dass du das machst, sondern hey, wärst du bereit, damit da eben auch das klare Commitment da ist. Und womöglich diese Dinge, auch wenn es Dinge sind, die irgendwie schriftlich festzuhalten sind, auch irgendwo festzuhalten. Das muss jetzt nicht mit Blut unterschrieben werden, sondern vielleicht zu sagen, hey, damit wir wirklich auch das als Grundlage einfach haben. Ich würde einfach die wichtigsten Punkte im Nachgang nochmal zusammenfassen und dir nochmal per Mail schicken, dass wir die immer wieder uns auch vorrufen können. Das muss jetzt nicht in die Personalakte oder so reinwandern. Alleine so eine Mail erhöht dann vielleicht auch schon die Verbindlichkeit. Ja. Und dann eben auch in den Checkout gehen, nachdem eben Lösungen vereinbart worden ist. Hey, wie gehst du raus? Wie hast du es erlebt? Was nimmst du mit? Was würde uns vielleicht in Zukunft helfen, um solche Gespräche auch besser zu führen? Also auch solche Gespräche als Anlass zu nehmen zur Reflexion.
Ja, und ich finde, so was sich total durch diesen Prozess jetzt zieht, ist so dieses Gemeinsame. Also wir überlegen natürlich, wo stehe ich gerade in der Situation und was brauche ich? Und trotzdem hat man gemerkt, am Ende geht es ja darum, es als gemeinsamen Klärungs- und Lösungsraum zu gestalten. Und das finde ich so total stark. Ne? Und auch am Ende, so ganz im Sinne vom vielleicht nicht Feedback-Sandwich, also nicht zu sagen, so ich stülp dir jetzt mal das über, was ich jetzt von dir brauche, sondern öffne auch den Raum für Ideen, für Vorschläge, für Möglichkeiten, die ich vielleicht auch selber wiederum nicht sehe. Auch das kann ja immer mal sein. Ich kann ja vielleicht eine Idee haben, was man machen kann, aber vielleicht hat mein Gegenüber auch eine Idee, wie man besser mit dieser Situation umgehen kann.
Ja, und wenn mein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin weiß, wie es mir damit geht und was mir wichtig ist, erhöht sich ja auch die Bereitschaft, da in Richtung zu handeln. Aber wenn ich eben nur mit den Lösungsvorschlag um die Ecke komme und sage, so wird es jetzt gemacht, Punkt, ohne meine Beweggründe, also worum geht es mir, was ist mir wichtig, wofür machen wir das eigentlich, den Kontext zu erklären, dann ist die Bereitschaft natürlich nicht so hoch. Aber wenn ich die Hintergründe weiß und weiß, okay, das nervt meiner Führungskraft total, das ist ihr total wichtig, dann erhöht sich eben die Bereitschaft auch freiwillig da beizutragen, dass das in Zukunft anders aussieht.
Also ich kann schon mal sagen, Henrik, wirklich starke Gedanken, wo man nicht nur merkt, also es geht ja irgendwie auch immer um Struktur und Orientierung, aber ich finde, man merkt ja sehr, sehr stark in diesem Leitfaden nicht nur die Struktur, sondern auch die Haltung. Und das beides so zusammenzubringen, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall einigen Leuten, die hier zugehört haben, nochmal so ein bisschen vielleicht auch Handwerkszeug in die Hand gibt, wenn man dann wirklich mal in so einer Situation ist. Als letzte Frage nochmal dazu, weil ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich am Ende von so einem Gespräch nochmal vielleicht eine Situation ist, die auch aufkommen kann. Wie mache ich denn da weiter? Also hättest du, würdest du sagen, ist eine gute Empfehlung, ein Follow-up zu haben, das als Prozess zu sehen? Lässt man es erstmal laufen und guckt so ein bisschen, was passiert? Oder gibt es da gar nicht so einen Weg, den man jetzt unbedingt gehen sollte? Was ist denn so deine Erfahrung, damit es auch am Ende natürlich so eine gewisse Nachhaltigkeit auch entfalten kann?
Manchmal reicht es schon aus, einfach nur in den Dialog gegangen zu sein und offen zu legen, was einem wirklich wichtig ist. Und dann braucht es nicht die großen nächsten Schritte. Aber wenn wir jetzt eben nächste größere Schritte vereinbaren und die auch noch irgendwie schriftlich festhalten, dann ist es total empfehlenswert zu sagen, hey, oder auch die Frage zu stellen, hey, das haben wir jetzt vereinbart, lass uns das mal als Experiment angehen und gucken, ob es funktioniert. Und lass uns doch mal in ein paar Wochen zusammenkommen, wann wäre für dich der richtige Zeitpunkt, also auch abzuprüfen, was ist realistisch, das eben in Umsetzung zu bringen und dann zu sagen, okay, lass uns nochmal in 6 bis 8 Wochen draufschauen und schauen, ob das was gebracht hat und ob es was anderes entsprechend braucht. Und das zeigt ja auch wieder, hey, hier ist wirklich mir wichtig, dass wir hier eine Veränderung, eine Verbesserung herbeiführen und nicht nur, ich habe meinen Standpunkt einmal klar gemacht und dann interessiert mich das gar nicht mehr. Deswegen ist es auch hilfreich, ein Follow-up einzuplanen, wenn es wirklich um konkrete nächste Schritte geht.
Total. Also es auch als Prozess, auch als gemeinsamen Entwicklungsprozess für sich zu sehen, glaube ich, auch super wichtiges Learning. Und insgesamt, also wenn ich jetzt auch nochmal so schaue auf das, was wir durchgegangen sind jetzt so in der letzten knappen Stunde, ich glaube, da ist so, so viel Raum, was auch nicht immer alles viel Zeit braucht, ne? Aber wo wir natürlich merken, wir geben uns vorab so ein bisschen den Raum für eine gewisse Reflexion, so ein Check-in mit uns selbst, um überhaupt erstmal Klarheit über die Situation zu bekommen. Vielleicht auch nicht total unvorbereitet, unsortiert in so ein Gespräch reinzustolpern. Und dann finde ich aber vor allen Dingen, dass bei mir hängen geblieben ist, so als einen gemeinsamen Prozess zu sehen, wo es um Klärung geht, wo es um ein Verständnis geht füreinander und im besten Fall natürlich auch eine Lösung, hinter denen beide Parteien stehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht nur etwas, was jetzt so ein Gespräch 1:1 tatsächlich betrifft, sondern insgesamt vermutlich etwas, was uns dabei helfen kann, auch im Team Konflikte besser zu lösen und auch eine gewisse Konfliktkultur aufzubauen, zu gestalten. Auch darüber könnten wir jetzt noch eine gute Stunde sprechen, aber ich würde eher sagen, das ist auch etwas, was man bestimmt sehr, sehr gut nachlesen kann bei euch im Buch. Vielleicht, Henrik, noch mal so ein letzter Satz. Für die, die Lust haben, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, was kann man bei euch im Conflict Culture Playbook noch so nachlesen, nachverfolgen? Welche Tools, welche Ansätze zeigt ihr noch mal so auf, die da ganz, ganz spannend wären, vielleicht für den auch Führungs- und Arbeitsalltag?
Wir geben erstmal in dem Buch einen Einblick, was ist überhaupt eine gute, effektive Konfliktkultur und warum scheitern Konzepte wie New Work und Agilität, weil wir eben, wenn wir nicht in eine Konfliktkultur investieren, was ist eigentlich ein Konflikt, wie entstehen eigentlich Konflikte, auf welchen Ebenen entstehen Konflikte und das auf einer sehr leicht zugänglichen, nicht zu wissenschaftlich fundierten, also ist jetzt, Buch ist fußnotenfrei, so haben Dana und ich, war unser Ziel, keine Fußnoten ins Buch zu packen, aber es gibt immer wieder Querverweise, wo wir dann in den Methodenteil springen, also immer wieder bieten wir auch schon im Theorieteil ganz viele unterschiedliche praktische Tools an, wie jetzt eben das Tool rund um die schwierigen Gespräche. Und da gehen wir auf drei Dimensionen, auf individueller Ebene. Was kann ich selber tun in Vorbereitung? Wie kann ich meine Konfliktkompetenz, Feedbackkompetenz stärken, weiterentwickeln? Und was kann ich für Formate im Team ausprobieren? Das können Formate sein, die ich als regelmäßige Routine etabliere, also als proaktiven Dialogformate, aber eben auch ganz viele schöne Übungen, die ich mal bei einem Teamtag Offsite integrieren kann. Und die dritte Dimension ist eben Organisation. Wie schaffe ich eben als Gesamtorganisation, als Unternehmung, als Bereich, Abteilung eben auch eine Konfliktkultur zu etablieren? Und da geben wir weit über 20 Methoden, Tools an die Hand, die man immer wieder auch für sich anpassen und weiterentwickeln kann.
Super, super gut. Also glaube ich, große Empfehlung, insbesondere wie wir am Eingang gesagt haben, es ist eine Zukunftskompetenz für alle die nicht nur ihr Team stärken wollen, die kreative Lösungen schaffen wollen, die auch ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen wollen, gehört das definitiv mit dazu. Henrik, vielen, vielen Dank für die tiefen Insights, dass du uns hier mal auch durch so ein schwieriges Gespräch, aber auf sehr leichte Art und Weise mitgenommen hast. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich bin mir sicher, dass da bei vielen, vielen Menschen einiges hängen bleiben wird. Also vielen, vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald.
Danke dir, bis bald.
Das war Leading Well, heute mit Henrik Mostert. Ein Gedanke ist mir vor allen Dingen aus dem Gespräch sehr im Sinn geblieben, und zwar, wenn wir natürlich Konflikte aufschieben, wenn wir die schwierigen Gespräche vermeiden, wenn wir auch im Team so etwas wie eine trügerische Harmonie spüren, dann hat das alles einen Preis. Der Preis sind häufig schwelende Spannungen, vermiedene Entscheidungen, aber auch Beziehungen, die langsam erodieren. Wenn wir schwierige Gespräche vermeiden, dann stehen wir am Ende uns selbst, unserer Entwicklung, aber auch einer guten Beziehung mit anderen Menschen im Weg. Denn wir werden nicht offen über unsere Prioritäten, über unsere Bedürfnisse und Werte sprechen und wir werden auch viel weniger genau das probieren, von anderen Menschen zu verstehen. Wenn wir uns also als Führungskraft dafür entscheiden, offen und auch klar ins Gespräch zu gehen, einem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen, dann braucht es nicht nur Mut, dann braucht es vor allen Dingen auch eine gute Vorbereitung, wie Henrik es auch beschrieben hat. Es braucht auch einen Zugang zu unserer Haltung, es braucht einen Zugang zu unseren Emotionen und im besten Fall auch ein gutes Timing. Deshalb meine Einladung an dich, nimm dir doch mal in den nächsten Tagen etwas Zeit für ein Gespräch, das du vielleicht schon länger aufschiebst. Überlege dir doch mal, was genau ist dein Anliegen? Worum geht's eigentlich? Worin besteht vielleicht die Spannung und der Konflikt? Aber auch mit welcher Haltung möchtest du eigentlich in dieses Gespräch gehen? Was könnte auch besser werden, wenn dieses Gespräch wirklich gut gelingt? Letztlich sind Konflikte, die wir führen und denen wir nicht aus dem Weg gehen, häufig die wirklich wirksamsten Entwicklungsschritte für uns selbst, aber auch für die Beziehung mit den Menschen, die uns wichtig sind. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann teile es doch super, super gern mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du magst, schenk uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse und auch Gespräche noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Workshops mit deinem Team oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Infos zu Kontaktmöglichkeiten und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.